Theoquest auf der Suche nach dem Glauben. Herzlich willkommen zur 20. Ausgabe von Theoquest.
Himmels Willen, wir sind erwachsen.
Wir sind nicht erwachsen.
Nee, volljährig sind wir.
Wir sind im besten Falle volljährig, aber volljährig sind wir mit der KI-Episode geworden.
Auch schon wieder?
Ja, auch schon wieder. Und erwachsen, also mit 20 ist man alles, aber noch nicht erwachsen.
Ja, das ist okay. Wir gucken aber trotzdem, dass wir einigermaßen vernünftig sind, oder?
Das versuchen wir zumindest. Auch das kommt eigentlich im Leben.
Okay, wer ist denn jetzt wir?
Genau, wer ist hier? Mir gegenüber sitzt, wie immer,
Elaine Rudolfi, Theologin und Seelsorgerin.
Und ich bin Markus Bartelt, der Host von diesem Podcast, der ja sich auf die Suche nach dem Glauben begibt. Und heute habe ich ein antizyklisches Thema quasi mitgebracht, weil wir feiern gerade blauen Himmel, Sonnenschein, der Frühling kommt.
Ja.
Und wir unterhalten uns heute über die Apokalypse und die Offenbarungen des Johannes, was eher etwas düster ist als Thema.
Naja, aber da hast du jetzt eher Filme im Kopf, oder?
Na, ich habe es nochmal in der Vorbereitung durchgelesen und dachte mir doch, oh, schon harter Tobak. Also so einige Stellen hatte ich schon wieder verdrängt und weggedrückt.
Okay. Ja.
Und es ist natürlich, die Offenbarung als Schlussstück des Neuen Testamentes bietet ja sehr, sehr viel auf. Also wir haben ja ganz viel Symbolik mit dabei.
Ohne Ende, ja.
Es sind sehr dramatische Bilder. Es hat viele geheimnisvolle Botschaften. Dementsprechend, wenn ich beim Lesen viele Fragezeichen habe, wende ich mich an dich.
Ja.
Du als Theologin kannst mir helfen und kannst Licht ins Dunkel bringen. Ja. Lass uns doch mal anfangen. Die erste Frage ist der Johannes-Offenbarung. Welcher Johannes eigentlich? Also ist es der Apostel oder wird das jemand anderem zugeschrieben, der auch gerade Johannes hieß? Oder weiß man das? Kann man das genau festmachen?
Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Eine Stufe davor. Also Apokalypse ist erstmal eine literarische Gattung. Und in der gesamten Bibel haben wir davon zwei. Also nicht nur am Ende des Neuen Testaments, sondern auch unter den Schriften der hebräischen Bibel haben wir eine Apokalypse, nämlich das Buch Daniel. Das ist jetzt kein Solitär sozusagen, sondern das ist wirklich eine literarische Gattung und so versprengte Teile gibt's auch noch in anderen biblischen Büchern. Das ist, glaube ich, das Wichtige, was man erstmal wissen muss. Es handelt sich wirklich um eine literarische Gattung. Und dann kann man sich natürlich fragen, wer hat's verfasst? Und das mit dem Johannes ist ja sowieso ein großes Thema. Also es gibt das Johannesevangelium, es gibt drei Johannesbriefe, es gibt die Apokalypse des Johannes im Neuen Testament. Es gibt einen Lieblingsjünger im Johannesevangelium, der dann immer mit dem Verfasser auch gleichgesetzt wurde. Wenn man sich jetzt mal, also so macht das die Exegese, wenn man sich einfach mal schaut, was ist denn so der Schreibstil, was ist so das Vokabular, welche Themen werden verarbeitet, wie werden die verarbeitet, dann kann man schon sagen, dass alles, was im Neuen Testament unterm Namen Johannes läuft, schon Ähnlichkeiten hat. Ja, also das Johannesevangelium und die Briefe noch mehr als diese beiden zusammen und die Johannes-Apokalypse, aber alle unsere Texte in der Bibel sind ja zunächst mündlich tradiert worden. Also die gehören in Traditionsgemeinschaften hinein. Und dann, okay, für das Neue Testament ist das schon so, dass das relativ früh angefangen wurde zu verschriftlichen, vor allem weil die ältesten Teile unserer Bibel, also unseres Neuen Testaments, ja Briefe sind, die auch als echte Briefe durch die Gegend geschickt wurden. Und man spricht heute von der johannäischen Schule. Das waren Menschen, die genau in dieser Traditionsgemeinschaft sozusagen auch groß geworden sind, mit diesem Überlieferungsstrang groß geworden sind. Ich denke, exegetisch kann man verantwortet sagen, es gab einen Autor und auch noch ein paar Überarbeitungsschichten. Aber im Letzten ist die Frage an biblische Texte ja immer, was haben sie den damaligen Adressaten gesagt und was können sie uns heute noch sagen?
In welchem Umfeld sind diese Offenbarungen entstanden? Also sie richten sich ja am Anfang erstmal an sieben Gemeinden. Die sieben kommt ja sowieso ganz häufig.
Ja, also, das sind ja schon Bilder.
Die sind ja schon die Struktur, die eigentlich da ist. Und natürlich bezieht man sich auch auf die hebräische Bibel, auf das Alte Testament mit den Posaunen. Also es sind ja Motive da, die durchaus schon vorher aufgetaucht sind.
Ja, aber das ist ja alles schon die Bildwelt. Also die Adressaten dieses Textes war eine christliche Gemeinde, die ganz stark unter Verfolgung zu leiden hatte, weil die Apokalypse ist im Gegensatz zu unserer heutigen Bildwelt, also hier Apocalypse Now und was auch immer wir da an irren Filmen haben, das Ziel war nicht zu verunsichern, sondern zu trösten. Also wenn man sich mal die Texte aus der Johannes-Offenbarung anschaut, dann sind das natürlich genauso wilde Bildwelten und nicht umsonst haben ja das ganze Filmgenre auch daraus geschöpft. Aber wenn man sich diese Bilder alle mal einzeln anschaut und auch in der Gesamtschau, ist es immer, das Böse siegt nicht. Also egal, wie bedrängend die Situation ist und wie sehr die Menschen in der Situation auch zu einer Entscheidung herausgefordert sind, es sind ursprünglich Trosttexte gewesen. Ihr, die ihr jetzt in der Bedrängnis seid, ihr, die ihr jetzt von römischen Stellen verfolgt werdet, ihr, die ihr jetzt um eures Glaubens willens umgebracht werdet. Das Böse hat nicht das letzte Wort, ja, sondern die Macht Gottes darüber ist immer größer. Selbst wenn es dauert und selbst wenn es nicht einfach ist.
Soweit ich das richtig gelesen habe und einordnen konnte, wird es ja datiert so ein bisschen zu der Zeit der Christenverfolgung in Rom,
genau.
Wo es ja auch hieß, da gab es ja den einen oder anderen Kaiser, der nicht nur Kaiser, sondern sich Kaiser und Gott nannte.
Richtig.
Und eben auch verlangte, dass die Christen ihn als Gott anerkennen.
Genau.
Was natürlich also nicht ging.
Richtig, das ist ja überhaupt erstmal, ich sag jetzt mal so, der erste Grund für Christenverfolgung. Also das Römische Reich war super religionstolerant. Also da gab's alle möglichen religiösen Gruppen, Kulte und Ähnliches neben dem offiziellen Staatskult. Aber wo das Römische Reich absolut intolerant war, wenn man sich geweigert hat, den Kaiser als Gott anzuerkennen. Das war jetzt auch kein, also im Letzten war es keine theologische Vergottung, ja, sondern so das letzte Machtmittel zu sagen, okay, der Kaiser ist wirklich die allerletzte Instanz. Aber wenn man dann einen Glauben hat, der genau das sagt, dass irgendetwas Innerweltliches, egal ob man den Kaiser jetzt Gott nennt oder nicht Gott nennt, die letzte Instanz ist, wenn man sich dem verweigert und sagt, nein, da gibt es einen transzendenten Gott, der immer die letzte Instanz ist. Das hat das Römische Reich nicht gutiert. Und dann ging's auch, ging's ans Leben der Menschen, ne? Also alles unten drunter. Und das war auch, also das ist die spannende Frage. Es war eher die formale Anforderung. Also es gab immer wieder auch diese Einladung, ja, mein Gott, dann Opfer halt. Und also heutzutage würde man sagen, kreuz halt deine Finger hinterm Rücken, ne? So nach dem Motto, signalisiere dir selbst innerlich, ich meine das nicht so. Und dann hast du Ruhe, aber das ging für die ersten Christen nicht.
Das ist aber die Basis, dass man sagt, das ist ein Text als Trost für die verfolgten Christen.
Genau.
Ja, aber das Böse sieht ja am Ende nicht, aber es wird ja quasi auch rausgelassen. Also wir haben ja das Buch mit den 7 Siegeln.
Ja.
Ja, und wir haben das Lamm, nur das Lamm kann diese 7 Siegeln öffnen.
Ja.
Und dann geht's aber auch schon gleich los. Ja, das Erste, was herausgesprungen kommt, sind die 4 apokalyptischen Reiter.
Richtig.
Und die haben sich ja auch in der Bildwelt, also ist ja nicht nur im Film, wenn ich an Dürer denke, der die apokalyptischen Reiter gestochen hat. Otto Dix, also wir sehen ja auch gerade, wenn wir Krisenzeiten hatten, dann beruft man sich ja immer wieder auch auf die Symbolik aus der Offenbarung. Also die kommen ja erstmal und bringen ja nun nicht gerade Blumen mit sich, sondern verwüsten ja schon das erste Mal.
Richtig. Also die Texte sind da ja auch völlig realistisch. Es geht ja auch nicht um eine Bewahrung vor der Verfolgung, sondern um eine Bewahrung in der Verfolgung. Also dem Glauben der Menschen wird zugesagt, wenn du standhaft bleibst, dann lässt Gott dich nicht fallen. Aber das nimmt nichts von den äußeren Bedrängnissen weg. Und deswegen werden die da ja auch so verflixt eindrücklich geschildert, ja. Und das Buch, also die Offenbarung des Johannes, meint es auch ernst. Wir haben ja einige neuzeitliche religiöse Gruppen, die sich sehr stark auf die Offenbarung des Johannes beziehen. Vor allem, also es gibt ja eine große Zahlensymbolik in dem Buch. Und unter anderem gibt es eine Aussage darüber, wie viele Leute gerettet werden, nämlich 144.000. Jetzt mal unbeschadet der ganzen Zahlensymbolik, die dahinter steht. Ja, also 12 mal 12 und so weiter und mal 1000. Und es ist immer auch die Aussage gewesen, Christin, du musst deinen Glauben auch ernst nehmen. Es gibt auch eine Möglichkeit, das Ziel des Glaubens zu verfehlen. Also es ist jetzt kein unernstes Buch, was sagt, hei, 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 alles schlimm und so weiter, aber es wird alles wieder gut. Ja, es wird alles wieder gut, ne? Also letzte Worte. Komm, Herr Jesus, Maranatha. Aber es wird immer nur dann gut, wenn ich diesen Blick auf Jesus Christus nicht verliere. Es gibt noch andere Verse da drin. Wenn du lau bist, will ich dich aus meinem Mund ausspeien und so weiter. Also das ist nicht als Drohung gemeint, selbst wenn wir das so hören, sondern wirklich als Anfrage, meinst du das ernst? Willst du das mit dem Glauben? Und die Frage, da denke ich, darf man aus dieser ganzen Bildwelt dann auch rüber retten. Also ich glaube, sie ist heutzutage anders zu beantworten als in der Frühzeit des Christentums, aber sie bleibt in meinen Augen.
Aber nochmal zurück an das, was da drin steckt. Ja. Weil, wie gesagt, wir haben erstmal die 7 Siegel, die gelöst werden. Ja. Die 7, also neben der 12 spielt die 7 eine ganz große Rolle.
Ja.
Und wir haben dann noch eine andere Zahl, die eine große Rolle spielt, abgesehen davon, nämlich die 666, ja. Der Name des Biestes, ja. Was dort kommt, was auch in die Populärkultur natürlich Einzug gehalten hat.
Ja.
Also ich weiß, kann mich noch erinnern, Ende der 70er Jahre, das Omen, Damien, der Antichrist, der hinten dann in seinem Haaransatz diese drei Sechsen hatte, und das wurde am Ende dann offenbart, damit man wusste, warum dieses Kind so bösartig war. Ich habe in ganz jungen Jahren, man kann es sich nicht vorstellen, Hard Rock gehört oder Heavy Metal, wie man das damals nannte. Und da gab es Iron Maiden, The Number of the Beast. Ja, also das sind ja so Dinge, die tatsächlich über die Jahrhunderte hinweg geblieben sind und sich kulturell auch eingeprägt haben.
Ja,
also
natürlich.
Ich glaube, die Auswirkung der Offenbarung über die Jahrhunderte hinweg in jeglicher Form von Kunst und Kultur, auch gerade mit Bestien oder auch gerade mit dem anderen Bild, was sehr, sehr, sehr stark ist, mit der Frau, die in der Sonne gekleidet ist, auf dem Mond steht, ein Kind gebärt, es kommt der Drache, sie wird vertrieben.
Ja.
Das wird ja auch ganz unterschiedlich betrachtet.
Also natürlich.
Man liest es als Maria, man kann es lesen als die Kirche, man kann es lesen als Israel, das Volk Israel.
Ja.
Also der Text gibt ja ganz, ganz viel her.
Es ist immer die Frage, nahezu jede Religion hat eine Faszination für Zahlen. Und so jede Religion belegt Zahlen symbolisch. Und wenn man nicht weiß, wie Zahlen in einer Religion symbolisch belegt sind oder welche Zahlensysteme es gibt, dann kriegt man, glaube ich, irgendwo ein Problem, ne? Also solche Zahlen wie 7, wie 12, wie 1000, die haben im Judentum einfach eine ganz große Tradition. Und das Judentum kennt auch, wie viele andere Glaubenssysteme auch, sozusagen die Möglichkeit, Buchstaben mit Zahlen zu belegen. Und dann kommt man eben auf sowas wie 666 oder so. Und dann fängt natürlich sowas an, auch sich zu verselbstständigen. Ja, also dann schaue ich natürlich, weil diese Texte ja anschlussfähig sind, ja, bis heute, also selbst wenn die Bilder sehr weit weg wirken, gibt es natürlich immer wieder Leute, die das sich schwer damit zu tun, zu sagen, das ist ein Text, der in Bildern spricht. Ja, und dann fängt man an, sozusagen in den Erscheinungsformen des Bösen der jeweiligen Zeit zu gucken, kriege ich das ausgerechnet? Kriege ich das hin? Also dann schaut man sich an, ob Adolf Hitler in irgendeinem Zahlensystem zu 666 werden kann oder ähnliches. Oder wenn man was gegen Heavy Metal hat, dann fängt man an zu rechnen, ob da irgendwo eine 666 drin steht. Das ist, glaube ich, so die Sache, dass ich natürlich diese Bilder nehme und sie auf meine eigene Zeit hin lese. Aber ich verfehle halt den Sinngehalt einer solchen Offenbarung. Im Übrigen auch, ich verfehle auch den Sinngehalt des Buches Daniel, wenn ich es sozusagen benutze, um zu definieren, das ist jetzt in meiner Zeit das absolut Böse oder das zu besiegende Biest oder der apokalyptische Reiter. Das ist ja auch verflixt attraktiv. Also meine Lesart wäre, weil es mir nochmal eine Schutzschicht im Blick auf das Böse bietet. Ja, ich kann mich leichter davon abgrenzen, als wenn ich mich fragen müsste, zum Beispiel, habe ich Anteil daran? Ja, bin ich da mitwirkend auf irgendeine Art und Weise? Genau.
Es bricht über einen hinein.
Es bricht über einen hinein und man kann sagen, es ist völlig außerhalb meiner selbst. Das ist ja auch dieser Trostaspekt. Ja. Ne? Neben diesem ernsten Aspekt, sich selbst zu fragen, Was ist denn mein Glaube und wofür stehe ich?
Die 666 wurde ja auch dann Kaiser Nero zugeschrieben.
Genau, also zum Beispiel, ne?
Und wo man gerade sagt, es bricht über einen hinein, also tatsächlich im 20. Jahrhundert der Erste Weltkrieg und auch die spanische Grippe wurde sehr schnell mit den apokalyptischen Reitern
gleichgesetzt. Natürlich,
ja,
klar,
das Gemetzel auf den Schlachtfeldern und auch die Verheerung durch die Grippe mit den vielen Todesopfern. Ja. Und ist das dann so ein eher Weckruf oder Wehklagen für die Gläubigen, dass man sagt, oh mein Gott, jetzt bricht die Apokalypse über uns hinein? Also kann ich damit auch mit den Bildern Menschen lenken?
Ja, natürlich. Ich kann ja damit total Panik auslösen zum einen. Und ich kann natürlich eventuell auch sozusagen Welt um mich herum definieren und dann ganz flott und lustig behaupten, aber bei mir bist du sicher, aber ich beherrsche das, ich kann das abwehren. Du gehörst, wenn du bei mir bist, zu diesen 144.000 oder ähnliches, weil XYZ, ich der Nachfolger des Lammes bin und da weiß ich irgendwas. Ne? Ja, klar. Ja. Natürlich kann das instrumentalisiert werden, das ist völlig klar. Und wir Menschen springen auf, wir haben ja sowas wie eine Angstlust, psychologisch gesprochen. Das heißt, wir springen viel, viel eher drauf an, wenn mir jemand die Welt deutet und sagt, ja, das sind die angstmachenden Faktoren, das ist das Böse, aber du bist es nicht. Ich halte es aber für unverantwortlich. Okay.
Ja, das ist auch so.
Ich glaube, das muss man nicht nochmal dazu sagen.
Wir haben dann noch die Hure Babylon.
Ja.
Die auch auftaucht.
Ja.
Das ist ja ein unglaubliches Instrumentarium.
Ja.
Die Hure Babylon hat, glaube ich, oder der Begriff der Hure ist damals ein anderer gewesen als heute durchaus, sondern ich habe bei Vorbereitung gelesen, es galt vor allen Dingen dem Götzendienst.
Richtig,
also,
genau.
Die Götze.
Also das hat nichts Babylon mit sexuellen Dienstleistungen in bezahlter Form zu tun, überhaupt in keinster Weise, sondern es ist die Idee dahinter, ich verkaufe mich an andere Götter sozusagen. Ja, ich laufe anderen Göttern nach, ich stelle sie über denen einen Gott und über Jesus Christus. Und natürlich ist das, es ist für das Judentum immer ein Thema gewesen und es ist natürlich auch für das frühe Christentum ein Thema, weil es sich in einer absolut religiös pluralen Welt bewegt hat. Ne? Warum Babylon? Babylon, glaube ich, einfach, weil Babel, also einmal ist Babylon natürlich eine der multireligiösen Faktoren gewesen, aber wir haben ja auch nochmal im Ersten Testament in der hebräischen Bibel den Turmbau zu Babel, der ja so ein mit der Hybris des Menschen spielt. Ne? Ich kann alles, ich kann mich zu Gott machen und das ist auch ein Aspekt da drin.
Was es mit der Hybris auf sich hat, auf der einen Seite,
ja,
und was es mit der anderen Seite damit zu tun hat, dass wir mit apokalyptischen Bildern durchaus Menschen lenken können,
ja.
Das werden wir fortsetzen in der nächsten Episode.
Okay, ja, spannend.
Denn,
ich freue mich drauf.
Hole ich das jetzt quasi von der Offenbarung ab und wir tragen das mal in unsere Zeit jetzt hinein.
Ja.
Und wir werden in der nächsten Folge über ein Buch sprechen oder als Aufhänger nehmen, das da heißt Die atheistische Apokalypse. Und werden mal gucken, wie man das heute instrumentalisieren kann und wer das vielleicht sogar instrumentalisiert, um damit, ja, Macht zu erhalten und zu bekommen.
Okay, ich bin ganz gespannt.
Elaine, an dieser Stelle erstmal vielen herzlichen Dank für das Einordnen und das Erklären und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
TheoQuest, auf der Suche nach dem Glauben.